Vielleicht können wir gleich den Bibeltext anfangen, auf die Wand zu werfen. Vater, wir danken dir, dass wir heute in der Predigtreihe über die Apostelgeschichte wieder einen spannenden Text haben, durch welchen du zu uns sprechen möchtest, durch welchen du uns nahe kommen willst, uns deine Gegenwart vermitteln willst, uns zu dir ziehen willst, in Liebe, aber auch in Ehrfurcht vor dir. Und dass selbst, wenn du uns in deine Ehrfurcht, in deine Größe hineinziehst, dass wir durch den Alltag gehen können mit Freude, solch einen wunderbaren und genialen Gott an unserer Seite zu haben. Amen und Amen. Für mich, ich empfinde es noch ein bisschen laut. Vielleicht können wir es noch ein Mühe, zumindest da, wo ich stehe, ein bisschen leiser machen. Super, danke. Okay, lasst uns zur Apostelgeschichte 5 gehen. Ich habe euch ja verheißen, es gibt einen spannenden Text, hier ist er. Ein Mann aber mit Namen Hananias, mit Sapphira, seiner Frau, und ihr sagt schon, oh oh, verkauften ein Landgut und schafften von dem Kaufpreis einen Teil beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und Hananias brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Kaufpreises des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, als du es nicht verkauft hattest? Und war es nicht dein, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und starb. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah aber nach dem Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr, sag mir, ob ihr für so viel das Geld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und starb. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot. Und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Die meisten Menschen der westlichen Welt begegnen diesem Text mit völligem Unverständnis. Wie kann es sein, dass Gott Menschen umbringt? Und auch noch für so eine Lappalie. Da stimmt sicher irgendwas mit dem Text nicht. Da ist bestimmt irgendwo der griechische Text korrupt, so wie so oft in der Bibel, wenn uns was nicht gefällt. Und in Wirklichkeit ist Ananias und Sapphira gar nicht gestorben, sondern in Wirklichkeit steht irgendwo im griechischen Text, der dann verloren gegangen ist, dass sie wieder hineinkamen, gesagt haben, Spaß, 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 Gott ist nicht so, alles wunderbar, es war alles nur ein großer Scherz. Der Gott des 21. Jahrhunderts ist der Gott des verständnisvollen Sozialarbeiters, der für alle unsere Situationen immer nur ein Kuscheltuch bereithält, nichts als vollständiges Verständnis für jede unserer Situationen hat, für uns arme, gebeutelte Menschen, die diese schlechte Gesellschaft so schlecht behandelt. Kein Wunder, dass wir so sind, wie wir sind. Und ich weiß nicht, ob du schockiert bist oder ob du es schon geahnt hast, aber am griechischen Text gibt es absolut überhaupt nichts zu rütteln. Das ist der Text, so wie wir ihn haben. Das ist das Neue Testament, das ist die Bibel, das ist die Heilige Schrift und das ist auch nicht irgendwo so vielleicht ein zorniger Gott des Alten Testaments, wo der durch einen liebevollen Gott des Neuen Testaments abgelöst wurde, sondern das ist der Gott des Neuen Testaments. Im ersten Jahrhundert wären die Menschen, wenn sie diesen Text gelesen haben oder das gesehen hätten, überhaupt nicht schockiert, sondern im ersten Testament war eine Ehrfurcht vor Gott und Göttern völlig selbstverständlich und die Idee, dass Gott in Gericht eingreift, wenn er missachtet wird oder dass Gott eingreift, wenn Menschen versuchen, ihn hinters Licht zu führen, wäre völlig normal oder ist völlig normal und keiner hätte überhaupt auch nur irgendeine Frage darüber gehabt. Und wenn ich die Kirchenväter richtig gelesen habe, ist diese Einstellung, diese Erwartung, diese Ehrfurcht vor Gott, dass man Gott mit Respekt begegnet und nicht versucht, ihn auszutricksen, auch in den nächsten 1800 Jahren der Kirchengeschichte so beigehalten geblieben nach dem ersten Jahrhundert. Es ist unsere Generation, die mit dem Text ein Verständnisproblem hat. Und der Hauptgrund, warum wir Verständnis für diese Begebenheit verloren haben, ist, dass unsere Generation einen Verlust einer adäquaten Ehrfurcht vor Gott zu beklagen hat. Ein Verlust einer adäquaten Ehrfurcht vor Gott. Und dazu kommen wir gleich. Ich denke, was schon nicht schlecht wäre, ist so ein bisschen das Umfeld der Geschichte sich nochmal anzugucken, um so ein bisschen einzuordnen und mehr zu verstehen, worum es denn eigentlich hier wirklich geht. Und ich habe euch einfach daher schon mal die vorhergehenden Verse aus der Apostelgeschichte 4 mitgebracht. Ihr könnt euch ja daran erinnern, wir sind in dieser Serie über die Apostelgeschichte. Es passieren spannende Dinge im ersten Jahrhundert. Jesus Christus ist auferstanden, er ist zu Rechten Gottes erhöht worden und zu Pfingsten, also heute vor, keine Ahnung, plus 2000 Jahren, irgendwas plus minus, gießt Jesus Christus von Gott dem Vater den Heiligen Geist auf seine Gemeinde aus und durch das Wirken Christi in seinem Heiligen Geist, so durch seinen Heiligen Geist, passieren Zeichen, Wunder und übernatürliche Dinge in der Gemeinde. Und so auch hier in den paar Versen vor Ananias und Sapphira, da heißt es, die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, waren ein Herz und eine Seele und nicht einer sagte, dass etwas von seine Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer seine Bedürfnisse hatte. Vielleicht lesen wir die nächsten Verse auch noch. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt, Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Das heißt, dass wir hier am Ende des vierten Kapitels in der Apostelgeschichte lesen, ist, dass die Gemeinde erfasst wurde mit einer Leidenschaft für das Werk Gottes, mit einer Leidenschaft, mit Gott voranzugehen und dass sie sich selbst, diejenigen, die an Jesus glauben, als so eine eingeschworene Familienbande gesehen haben. Sie haben sich selbst angeguckt und haben gesagt, wir sind mehr als einfach nur Sonntagsgottesbesucher, sondern wir sind Familie. Und wenn jemand aus der Familie bedürftig war, das heißt, die Witwen, die sich selber nicht ernähren konnten oder Menschen ihren Job verloren hatten aufgrund dessen, dass sie Christus nachgefolgt sind, dann hat die Gemeinde zusammengelegt und hat gesagt, bei uns gibt es keinen Mangel. Und das, was hier passiert ist, ist nicht Kommunismus. Also die wurden nicht sozusagen, haben keine neue Doktrinen angefangen, wo plötzlich alle Staatseigentum wurde oder Aposteleigentum. Sondern was hier passiert, ist diese Verben, wer Besitztum hatte, verkaufte es und legte das Geld zu den Aposteln, ist im Griechischen ganz interessant, das ist ja, für die Leute, die das interessiert, ein imperfektes Verb und ein Partizip im Präsens. Und was das bedeutet ist, ist, dass die nicht alles auf einmal verkauft haben, sondern die haben immer wieder mal, hat irgendjemand was verkauft. Also, das ist nicht einmal, plötzlich hat Petrus gesagt, also heute gibt es einen neuen Standard, alles verkaufen, jetzt. Sondern über die Jahre hinweg war es halt immer mal wieder so, dass es große Not in der Gemeinde gab und eben unser Josef, der Barnabas genannt wird, gesagt hat, okay, die Not ist so groß, ich habe da noch ein Feld, ich verkaufe das. Und dann haben die fröhlich weitergelebt und 3 Monate später gab es eben wieder eine Not und es hat wieder jemand was verkauft. Das ist so etwas, was immer wieder mal passiert ist. Das heißt auch nicht, dass alle Leute alles verkauft haben. Wir sehen zum Beispiel, dass eine Frau mit Namen Maria, die Mutter von Johannes Markus, ein Gebetstreffen in ihrem Haus hat, in Apostelgeschichte 12. Also sie beten dafür, dass die Geschichte als Petrus eingekerkert wird oder eingesperrt wird. Und die alle da beten. Und Petrus wird durch den Engel Gottes hinausgeleitet, wird freigesetzt und dann geht er zur Gebetsveranstaltung. Zu Maria, die in ihrem Haus eine Gebetsveranstaltung hat. Und da steht in Apostelgeschichte 12, im Vers 12 bis 13 oder 12 bis 14, dass viele Leute in ihrem Haus versammelt waren. Also das war auch nicht nur eine kleine Hundehütte, die diese Maria da hatte, sondern das war ein ordentliches Häusle, ja, dass da viele Leute drin waren. Das heißt, sie hatte ihr Haus nicht verkauft, aber andere Leute haben es einfach gemacht, damit einfach diese echte Partnerschaft in der Gemeinde und für das Evangelium da ist. Und jetzt ist das Interessante, ist wir sehen, dass im Vers 36 und 37 wie Josef, der Barnabas genannt wird, ein Land verkauft und das Geld zu den Aposteln niederlegt. Und jetzt darf man sich nicht verführen lassen, indem wir sagen, heute machen wir unsere Bibellese hier zu Ende, Punkt, Schluss aus allem, machen das Ding zu und nächste Woche fangen wir mit Kapitel 5 an, sondern es gibt ja die Kapiteleinteilung, die Nummer 5 ist jetzt nicht im griechischen Text, sondern der griechische Text geht sofort weiter mit dem, was wir als Kapitel 5 kennen. Das heißt, Lukas will hier den bewussten Kontrast zwischen Barnabas und Ananias und Sapphira herstellen. Barnabas verkauft das Feld und gibt das Geld den Aposteln. Ananias und Sapphira wollen scheinbar dasselbe tun wie Barnabas und verkaufen auch ihr Haus und geben denen nur die Hälfte. So, das heißt, was wir auch von den Worten des Petrus wissen ist, dass das Falsche, was Ananias und Sapphira gemacht haben, war nicht, dass sie nur die Hälfte gegeben haben. Sie hätten gar nichts geben müssen. Ja? Petrus sagt es, du hättest das Ding doch behalten können. Du hast gerne ein zweites Landhaus? Bitte, als Christ sei es dir gegönnt. Du hättest es nie verkaufen müssen. Und wenn du denkst, das zweite Landhaus ist mir zu viel, kostet mir zu viel Arbeit, du verkaufst es und legst das Geld auf die hohe Kante, obwohl es beim derzeitigen Zinsniveau nicht sehr viel begibt, na gut, ja, dann mach das eben. Keiner hätte irgendwie was gesagt, ja, du hättest das ganze Geld behalten können, bis auf den letzten Groschen aufs Sparbuch, ja, hättest das Sparbuch unter deinen Kopfkissen legen können, hättest wunderbar schlafen können mit dem Gefühl, viele Zahlen, dass die unter deinem Kopfkissen sind, ja, und die Geschichte wäre ausgegangen und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie glücklich noch heute. Es ist nicht das Problem, dass sie zu wenig gegeben haben. Es ist nicht das Problem, dass sie den Zehnten nicht bezahlt haben. Das Problem ist, dass sie so getan haben, als ob sie hingegebene Jünger waren und sie es nicht waren. Das Problem war, dass sie, wer weiß, was noch alles hier im Spiel war, man muss ja sich bedenken, Barnabas ist derjenige, der alles gibt, das vor die Apostel hinlegt und später zu einem großen Leiter, zu einem großen Mitarbeiter mit dem Apostel Paulus wird. Irgendwie ist wahrscheinlich da auch so eine Dynamik in der Gemeinde gesehen, dass die Apostel gesehen haben, wow, hier gibt jemand alles, lass uns ihn, er ist vertrauenswürdig, lass uns ihn in eine Führungsposition bringen. Und irgendwie haben Ananias und Sapphira gesagt, oh, das wollen wir auch, wir wollen dastehen als die hingegebenen Jünger, aber die Realität hat gefehlt. Und sie wollten die Gemeinde und Gott damit betrügen. Nicht aufgrund dessen, dass sie einfach nur zu wenig Geld gegeben haben, sondern sie wollten eine Show abziehen. Die Gemeinde hat dafür gelebt, zur Ehre Christi da zu sein. Und Ananias und Sapphira wollten für ihre eigene Ehre da sein. Und Gott hat eingegriffen und hat durch ein Gerichtswunder Ananias und Sapphira umgebracht. Gott, der ein ehrfurchtserregender und gewaltiger Gott ist, macht in dieser Geschichte deutlich, dass die Sache mit seinem Sohn Jesus Christus, dass Nachfolge kein Spaßclub ist, sondern dass Nachfolge eine heilige und ehrfürchtige Sache ist. Und das, was normal ist in der Gemeinde, nämlich dass Furcht auf alle kommt, ist im ersten Jahrhundert geschehen. Es gibt eine angenehme Ehrfurcht vor Gott. Es gibt ein adäquates Zittern vor der Macht, der Majestät und der ausgezeichneten Exzellenz Gottes. Und deshalb empfinde ich auch, dass wenn wir zum Beispiel in unserer Gemeinde Hochzeiten feiern oder wenn wir taufen, das sind für mich nicht einfach nur irgendwie so Partys. Ja? Ich sage es gleich einfach mal so. Manchmal, nicht aus unserer Gemeinde, ja, aber aus anderen Gemeinden kommen Leute auf mich zu und sagen, du, weißt du was, Dirk, du siehst noch so frisch und jugendlich aus. Ja? Unser Pastor ist so alt und verknittert. Könntest du unsere Hochzeit machen? Dann sage ich, gern. Wann findet denn die Hochzeit statt? Naja, geheiratet haben wir schon vor 2 Jahren, aber wir wollen noch mal so eine große Feier machen. Ja? Und dann sage ich immer, ich sage es euch auch gleich, ja, so als Warnung von vornherein, ja. Ich bin kein Hochzeitsausstatter. Ja? Gott hat mich als Pastor berufen, um Hochzeiten zu feiern, wenn es wirklich eine Hochzeit gibt. Um das, was ehrlich ist, was echt ist, ist, wenn 2 Leute in den Bund eingehen, um das zu ehren, um das hochzuheben. Natürlich gibt es Ausnahmen, natürlich gibt es manchmal Notwendigkeiten, wo Leute in Dänemark heiraten müssen und man macht die Hochzeit ein bisschen später oder so. Ja? Aber im Allgemeinen möchte ich, dass wir das, was Gott geschaffen hat, ja, was wir als Gemeinde auch feiern sollten, Taufe, Hochzeit, Jugend weiß nicht das richtige Wort, Segnung oder Einsegnung, dass wir das mit einer Ehrfurcht vor Gott machen, dass Gott das als wertvolle, ich will nicht sagen Sakramente, aber als wertvolle Handlungen sieht, die wirklich etwas bedeuten, die einen tieferen Sinn haben und die man nicht einfach nur mal so macht, um irgendwas zu feiern. Man hat in der Kirchengeschichte Kathedralen und Kirchen gebaut, um diese Furcht Gottes, um diese Ehrfurcht Gottes, die hier drin steht, zu erzeugen, zu bewahren und zu erhalten. Es gab eine Zeit, da waren Christen noch als gottesfürchtige Menschen bekannt. Und wäre es nicht klasse, ja, wenn wir als Jesusgemeinde, wenn Leute wieder auf uns gucken würden und sagen würden, wow, das sind gottesfürchtige Menschen. Gottesfürchtigkeit heißt nicht, dass wir nicht mehr lustig sind oder dass wir nicht mehr feiern. Ja? Ich möchte diese brüderliche Herzlichkeit, die in unserer Mitte ist, nicht vermissen, ja? Und nicht eintauschen durch ein religiöses Geducktsein. Ja? Eine Freude, die Christus uns gegeben hat, an der Freiheit, die wir im Heiligen Geist haben, gehört dazu. Und ich möchte die Herzlichkeit und diese Unbeschwertheit, die wir in der Gemeinde haben, nicht vermissen und auch nicht eintauschen, sondern in der Balance halten. Ja? Ein ausgewogenes, herzliches Freuen an dem, wer Jesus für uns ist, verbunden mit einem ernsthaften Erstaunen, mit einer ernsthaften Ehrfurcht vor Gott. Die Furcht Gottes ist ein ausgeprägtes Gefühl des Respekts, der Verehrung Gottes, und es ist eine Mischung aus Gefühl und Mischung der Gefühle aus angemessener Furcht und begeistertem Erstaunen. Angemessene Furcht heißt, es gibt natürlich auch eine falsche Furcht vor Gott. Wir sehen das zum Beispiel im 1. Johannesbrief im Kapitel 4, Vers 18. Da sagt Johannes, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn Furcht beinhaltet Qual. Das heißt, was der Johannes hier meint, ist, wenn du das Gefühl hast, ständig sitzt dir so ein Beil im Nacken, ja, und du denkst immer, wow, jetzt werde ich von Gott verdammt, ja, jetzt werde ich rausgekickt, ja, und es gibt kein Zurück mehr, dann ist es eine Furcht, die nicht die die nicht mit der Furcht, mit der echten Furcht Gottes zu vergleichen ist. Das ist eine Furcht, die Qual hat. Ja? Du hast keine Zuversicht, dich Gott zu nähern, weil du dieses Gefühl hast, gleich kommt der Blitz vom Himmel und trifft dich. Diese Furcht, diesen Teil von Furcht, hat Christus durch sein Werk am Kreuz komplett aus unserem Leben weggenommen. Und auf diese Art und Weise müssen wir uns nicht mehr fürchten, sondern wir können mit erhobenem Angesicht auf die Gnade Gottes schauen und sagen, ich danke dir für deine Gnade, Gott. Aber es gibt eine andere Art von Ehrfurcht und die beschreibt der Psalm 18 auf so eine wunderbare Art und Weise. Nee, 31. Psalm 31 im Vers 20. Und das ist vielleicht mal ganz interessant, so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was die Furcht Gottes ist. Hier heißt es, wie groß ist deine Güte, die du denen bereitet hältst, oder die du bereitet hältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die sich bei dir bergen in der Gegenwart der Menschen. Das heißt, was der Psalm hier sagt, guck mal, was hier drin steht, hier heißt, derjenige, der Gott fürchtet, erwartet große Güte von Gott. Das heißt, hier ist Furcht Gottes nicht, oh nein, der Blitz kommt, sondern derjenige, der Psalmist, der Gott fürchtet, sagt, ich fürchte dich, weil du mir große Güte zuteil werden lässt. Also hier kommt die Idee, Gott ist dir gut gegenüber und du fürchtest ihn, du hast Ehrfurcht und Respekt gleichzeitig mit einer Erwartung, dass er dir viel Gutes tut. Und dann gibt es, wie das in dem hebräischen Parallelismus oftmals so ist, in der hebräischen Poesie, Furcht oder Furcht, diejenigen, die dich fürchten, ist parallel mit, die sich bergen in deiner Gegenwart. Das heißt, hier ist die Idee, hier kommt jemand, der kuschelt nah ran zu Gott und sagt, ich kuschle mich dich bei dir ran, ich berge mich, nimm deine Kuscheldecke, ja, so wie ich das bei meinen Kindern zu Hause mache, ja, früh, wenn sie ankommen, ja, wir sind noch nur so halb wach, ja, die Vögel zwitschern in der wunderschönen Jahreszeit, die wir sie haben, ja, und dann höre ich so ein Taps, 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 ja, dann mache ich schon meine Decke auf, Augen sind noch zu, sag so, Quarantin, komm rein, Decke zugemacht und das ist das schönste Gefühl, mein zweijähriger Sohn, ja, der kuschelt sich so nah bei mir ran, ich mache die Decke rum und sag so, oh, komm, wir kuscheln, 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 schlafen, 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 ja, noch ein bisschen, ja. Ja, das, was er macht, ist, er kuschelt sich bei mir rein, ja, das ist, er birgt sich bei seinem himmlischen Vater. Und das ist das, naja, er birgt bei seinem irdischen Vater und jetzt das Parallel, ja, so kommen wir, wenn du Gott fürchtest, ja, Furcht und Zuversicht ist nicht ausgeschlossen. Furcht und Zuversicht gehören zusammen. Es ist diese Zuversicht, zu ihm zu kommen, zu sagen, nimm deine Bettdecke, ja, und du ran an mir und sag, komm in deine Arme, ja. Oh. Halleluja. So. Furcht Gottes ist Folgendes. Es muss ja so sein, ja. Keine Predigt ohne C.S. Lewis. Furcht ist Folgendes. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, was Susan gesagt hat, ja, Susan und die drei Pevensey-Kinder sind bei der Familie Bieber zu Besuch und der Herr Bieber sagt, Aslan ist on the move, ja, und da sagt Susan, was, wir werden Aslan begegnen, ist er denn ungefährlich? Ich bin nämlich reichlich nervös bei dem Gedanken, einen Löwen zu begegnen. Und da sagt die Frau Bieber, gar nicht so falsch, reichlich nervös zu sein. Wer vor Aslan treten kann, ohne dass seine Knie schlottern, ist entweder mutiger als alle anderen oder einfach nur richtig dumm. Dann ist er also nicht ungefährlich, fragt Lucy. Ungefährlich, sagt der Herr Bieber, hast du nicht gehört, was Frau Bieber sagt? Niemand hat irgendetwas über ungefährlich gesagt. Natürlich ist er gefährlich, aber er ist gut. Unser Gott ist gut und gefährlich. Das ist das biblische Bild von unserem himmlischen Vater. Er ist unwahrscheinlich gut, aber er ist gefährlich. Und deshalb, ja, haben Christen, die gottesfürchtig sind, diese Kombi. Sie vertrauen auf die Güte und die Liebe Gottes. aber sie wissen auch, ja, und sie haben eine Freude daran, ja. Gott wäre nicht angenehm. Die Idee, dass er zwar nur liebevoll ist und immer nur schmust, aber er keine Kraft hat und keinen eigenen Willen, das durchzuziehen, zu tun, was er will. Gott ist angenehm und attraktiv und Christen mögen es, an ihrem Gott zu ihm zu kommen und zu sagen, ich liebe deine Güte und ich mag es, dass du gefährlich bist. Nimm deine große gefährliche Tatze und leg sie um mich rum und lass mich in deine Tatze reinkuscheln. Das ist echte Gottesfurcht. Und jetzt möchte ich natürlich nicht, dass wir nach Hause gehen in dem Gefühl, oh mein Gott, er ist gefährlich. Sondern ich möchte euch auch natürlich noch als Kontrast zu Ananias und Sapphira euch jemanden anders, in einer anderen Geschichte euch zeigen, von jemandem, der ebenfalls der Darsteller in Apostelgeschichte 5 ist. Und das ist Petrus. Ist nicht interessant? Ausgerechnet vor Petrus fallen die beiden Leute tot um. Und Petrus müsste und ist mit Sicherheit einer der barmherzigsten Menschen im ersten Jahrhundert in der Geschichte der Apostel. Denn könnt ihr euch daran erinnern, wie er versagt hat? Christus ist zu ihm gekommen, ich habe den Bibeltext mit, aber ich fasse es einfach mal zusammen, und hat zu ihm gesagt, pass lieber auf, lieber Petrus, man wird, so wie die Schrift geschrieben steht, man wird den Hirten schlagen und alle anderen werden abhauen. Und Petrus sagt, und wenn alle dich verleugnen, ich bin mit dir, ich auf keinen Fall. Und alle anderen 11 machen das auch, ich auf keinen Fall. Die anderen Schlumis, diese Weicheier von Jüngern, ja, aber nicht ich. Ich bin dir hingegeben, ja. Und Jesus sagt, weil Petrus der Kühnste ist, weil er derjenige ist, er hat ein kleines Fischeunternehmen. Ja? Das ist jemand, wenn du den Petrus mal begegnen würdest, das ist nicht einfach nur jemand mit einer großen Klappe, sondern der Petrus ist jemand, das ist so, man würde ihn so ein Junior-Management-Chef heute so sehen. Jemand mit Enthusiasmus, jemand mit Vision, jemand, der vorbrecht, jemand, von dem er erwartet. Das ist ein super disziplinierter Typ. Ja? Der steht früh um 4 auf, macht seine stille Zeit. Um 5 fängt er an, den Tag vorzubereiten, alles organisiert, das klappt. Der begeistert seine Fischerarbeiter, ja. Und am Ende des Tages ist die Ernte, oder ist das, was sie da reingebracht haben, ja, wie man das immer nennt bei den Fischen, ja, ist das Ding voll, das klappt. Und unser Manager steht einfach glorreich am Ende da, ja. Und Jesus nimmt sich den Apostel, ja, der am meisten Potenzial hat und sagt zu dem, vergiss es, Petrus. Und dann passiert es. 3-mal kommen Leute aus der untersten Gesellschaftsschicht. Eine Sklavin, ja, wo keiner hat Angst im ersten Jahrhundert vor einer Sklavin, ja, kommt zu Petrus und sagt, Mensch, du kennst den doch auch. Und am Anfang sagt Petrus nur, nein, überhaupt nicht. Beim 2. Mal fängt er an schon zu fluchen und zu schimpfen. Und beim 3. Mal rastet er vollkommen aus und er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Und im Griechischen, als da steht, diesen Menschen, ist so eine Konstruktion, das ist absolut negativ. Man nennt das pejorativ. Das heißt so viel, wenn man das richtig übersetzen würde, ich kenne diesen Typen nicht. Das heißt, Petrus verwendet auch noch so eine Art fast Schimpfwort für Jesus. Er verleugnet ihn komplett. Und total. Und wird von Christus komplett und total wiederhergestellt. Und das Tollste im Johannesevangelium, und ich habe es euch mal in Farbe mitgebracht, ihr könnt es euch dann mal zu Hause angucken. Im Johannesevangelium passiert Folgendes, da wird diese Geschichte immer so gesplittet. Jesus wird gefangen genommen und Jesus kommt vor verschiedene Räte, wo er immer verhört wird. Und Jesus verleugnet nie, wer er ist. Er steht, selbst wenn es ihn sein Leben kostet. Und wir haben immer weiß, ist das, was Jesus sagt. Und wir haben immer blau, das, was Petrus sagt. Jesus steht seinen Mann und Petrus knickt immer ein. Und so haben wir, nächste Folie, dass ihr den Effekt seht, folgenden Effekt. Weiß, blau, weiß, blau, weiß, blau, weiß, blau. Das heißt, die Szene wechselt immer zwischen Petrus verleugnet Jesus. Jesus steht. Petrus verleugnet Jesus. Jesus steht. Petrus verleugnet Jesus. Jesus steht. Und das ist eine artistische Art und Weise, die Johannes benutzt, um zu zeigen, unsere Beziehung zu Gott wird gehalten und getragen durch das, was Christus für uns getan hat und nicht durch das, was wir für ihn tun. Und ich möchte einfach, dass wir heute nach Hause gehen und sagen, Leute, das machen wir. Wir werden vor Gott eine Ehrfurcht haben und trotzdem eine Freude. Keinen Druck, oh nein, ich falle gleich ab vom Glauben, gleich kommt der Blitz vom Himmel und ich falle tot um. Sondern diese Mischung aus dem Bewusstsein der Güte Gottes. Er ist derjenige, der mich trägt. Und wenn ich falle, kann ich darauf vertrauen, dass dieselbe Güte, die Petrus wiederhergestellt hat, mich auch wiederherstellt. Und dennoch gleichzeitig einen Respekt und eine Ehrfurcht vor Gott durch den Alltag mitzunehmen, die ihm gebührt. Beides müssen wir haben. Und ich weiß, dass, wie der Mensch manchmal ist, ja, so Menschen mit einem sensiblen Herzen, da drüben sitzt eine liebe Schwester, die kenne ich, ja, die hat auch so ein sensibles Herz, ja. Wenn ich von der Furcht Gottes spreche, ja, fürchtet die sich gleich und denkt, oh nein, ja, vielleicht schaffe ich es heute überhaupt noch nach Hause mit der Straßenbahn, ja. Und mich blitzt vielleicht der Blitz, ja. Wenn du ein übersensibles Gewissen hast, ja, höre auf den Trost, den Christus dir zuspricht, dass er derjenige ist, der dich hält. Dass er derjenige ist, der dich trägt. Dass Petrus und du auf einer Stufe stehen und dass dieselbe Güte, die für Petrus da ist und ihn wiederhergestellt hat, dich trägt und dich begleitet und sicher zum Ziel bringt. Und für all diejenigen, die unter uns sitzen und sagen, ist mir völlig egal. Die Gnade ist immer da. Ich mache, was ich will. Oh Herr, schenke uns, ja, dass ein Stück von der Furcht Gottes in unser Herz kommt. Ja, und wir eine Einstellung bekommen, dass wir sagen, Herr, sprich zu mir. Ja, manche Christen, nicht in unserer Gemeinde, aber in anderen Gemeinden, ja, die haben manchmal so diese Einstellung, ja, wenn er was will, würde er sich schon melden. Furcht Gottes bedeutet, zuerst zu Gott zu kommen, zu ihm zu sagen, sprich Herr, dein Diener hört. Und das wünsche ich mir einfach für uns. Gott kennt den Unterschied zwischen jemandem, der es ernst meint und schwach ist, und jemandem, der bewusst Gott täuschen will. Als ich diesen Satz aus dem Mund von Mike Bickel gehört habe, 1998, ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Ich habe auch einige Jahre so unter diesem Druck gelebt, hoffentlich mache ich alles richtig. Ja, keine Sünde. Aber dieses Gefühl, dass Gott zu mir spricht und sagt, ich kenne dein Herz, ich kenne den Unterschied zwischen jemandem, der schwach ist, aber es ernst meint, und jemandem, der bewusst täuscht, hat mich einfach total erleichtert, ein Leben zu leben, was ich auf der einen Seite, wo ich immer wieder auf die Güte Gottes komme und ihm vertraue, und auf der anderen Seite hoffentlich mir ein Stück von der Ehrfurcht Gottes mir bewahrt habe. Vielleicht was ganz Praktisches für uns zum Schluss. Ich weiß, meine Zeit ist eigentlich zwar schon abgelaufen, aber es ist eine gute Gelegenheit, etwas über Gemeindedisziplin zu sagen. Jeder Mensch, der in unserer Gemeinde ist, entweder als formelles Mitglied oder als langjähriger Besucher, hat automatisch das Vorrecht, die Philosophie, die wir als Gemeinde bezüglich Gemeindedisziplin haben, mit zu genießen. Und wenn ich zum Beispiel im theologischen Seminar über dieses Thema lehre, sage ich immer, dass es eine gute Zeit, darüber zu reden ist, wenn es keinen Fall gibt in der Gemeinde, wo man das besprechen muss. Und es freut mich, euch mitzuteilen, es gibt im Moment keinen Fall, den wir von der Kanzel aus lösen müssen. Ja? Ich kann darüber reden, ohne dass irgendjemand denken muss, oh nein, er redet über mich. Ja? Ich rede über niemanden in unserer Gemeinde. Ist nicht klasse. Frieden, Freude, Eierkuchen. Gemeindedisziplin ist eine tolle Sache. Sie ist dazu da, zu verhindern, dass dir das passiert, was Ananias und Sapphira passiert. Gemeindedisziplin ist dazu da, dass wir gemeinsam miteinander rechenschaftspflichtig sind, dass du nicht alleine gelassen wirst, wenn du versucht bist, abzudriften und gegen Gott zu rebellieren. Gemeindedisziplin funktioniert folgendermaßen. Ein Hauskreis kriegt mit, oh nein, der hat jemanden geküsst, der gar nicht seine Frau ist. Und der Johannes Petrus hat es gesehen aus dem Hauskreis. Was macht der Johannes Petrus? Geht zu dem hin und sagt, pass mal auf, mein lieber Freund, was ist denn hier los? Du bist doch verheiratet. Ja, wen hast du da geküsst? Und hoffentlich, ja, kommt in diesem Augenblick die Furcht Gottes über beide Leute und der Küsser wird überführt und sagt, oh nein, hilf mir, es tut mir leid. Ja, ja, es stimmt, ja. In dem Augenblick ist der Hauskreis dafür da, der Familie zu helfen, dem Ehepaar zu helfen, dass Restauration passiert und dass einfach die Familie bewahrt und erhalten bleibt, dass die Ehe erhalten bleibt und dass es gemeinsam vorwärts geht für Christus. In dem Augenblick, wo der Küsser sagt, interessiert mich überhaupt nicht und geht dich auch überhaupt nichts an. Ja, jeder macht sein eigenes Ding. Bedeutet Gemeindedisziplin, zwei Leute vom Hauskreis reden mit dem. Dasselbe Szenario wiederholt sich, hört er wieder nicht, redet der ganze Hauskreis mit ihm. Passiert immer noch nichts, gibt es einen Besuch von mehreren Ältesten. Mit dem letztendlichen Ziel, dass über eine längere Periode der Zeit über schwerwiegende Sünde, wo keine Willigkeit da ist, Buße zu tun, diese Person letztendlich von der Gemeinde ausgeschlossen wird, als Zeichen deshalb, dass sie mit dieser Haltung weder in der Gemeinde noch bei Gott durchkommt. Dass Gott es nicht rechtfertigt und dass Gott es nicht so weiter da guckt und tut, als wenn nichts passiert. Dieser Prozess ist dazu da, uns zu schützen. Er ist nicht schlecht, er ist gut, er ist für deinen Schutz da. Er ist dazu da, dass du dich zurücklehnen kannst und sagen kannst, bin ich froh, dass meine Gemeinde mich in der Stunde meiner Not nicht alleine lässt. Und das gehört einfach so ein bisschen zur Furcht Gottes dazu. Und wenn du Fragen hast zu dem ganzen Thema, kannst du deinen Hauskreisleiter fragen. Ich wollte einfach nur die Stunde der Zeit nutzen, wo wir gerade über die Furcht Gottes reden, das Thema ganz kurz anzuschneiden. So handhaben wir es in unserer Gemeinde. So handhaben wir es mit dir und mit mir, wenn wir fallen. Wir dienen einem Gott, der gefährlich ist, aber gut. Lass uns zusammen aufstehen und einfach dafür beten, dass wir, wenn wir über die Furcht Gottes reden, unsere Freude an Christus, unsere Unbeschwertheit an Christus, unsere Beziehung mit Gott nicht verlieren. Und dass die Unbeschwertheit, die uns ist, die Christus uns geschenkt hat, gemischt ist mit einer wunderbaren Ehrfurcht vor unserem heiligen Gott. Lieber Vater, wir danken dir. Du bist gnädig und barmherzig. Voller Güte und Geduld. Derjenige, der Vergehungen vergibt. Und mögen sie noch so zahlreich sein. Derjenige, der zu uns gesagt hat, wie oft soll ich dir vergeben, wenn mein Bruder gegen mich sündigt? Und gesagt hat, 7 mal 70 mal, wie groß ist deine Güte für uns, Herr Jesus Christus. Und wie wunderbar ist es, dass du trotz des Trostes, den du uns gibst, trotz des Nahekommens mit deiner sanften Tatze, du kein schwacher, hilfloser Gott, sondern ein gefährlicher Regent bist. Wir dienen einem großartigen Gott. Du besitzt die Eigenschaft, von Großartigkeit und Sanftheit in einem perfekt ausgewogenen Maß. Keiner besitzt diese Faszination von Güte und ehrfurchtserregender Heiligkeit auf gleiche Art und Weise. Wir dienen einem wunderbaren Gott. Hilf uns, dass wir durch unser Leben den Menschen, die uns sehen, uns begegnen können, dass sie auf uns gucken können und sagen können, diese Menschen sind gottesfürchtige Menschen. Und benutze unseren heiligen Respekt vor dir und unsere ausgelassene Freude, die wir an dir haben, dass andere Menschen dich kennenlernen, so wie du wirklich bist. Das beten wir in dem wunderbaren Namen unseres einmaligen Retters und Herrn, Jesus Christus. Amen.